Kennt es jemand, äußerlich ist vielleicht alles wie immer. Du kommst auch zur Gemeinde, du singst die gleichen Lieder wie immer mit, du hast vielleicht sogar den gleichen hingegebenen Gesichtsausdruck wie immer und ab und zu hebst du auch deine Hände. Es ist alles wie immer, aber in deinem Herzen sieht es ganz anders aus. Und es fühlt sich trocken an. Du hast manchmal das Gefühl, deine Gebete gehen bis zur Betondecke und fallen dann wieder runter. In der Anbetung kommst du auch einfach nicht durch. Willkommen in der Wüste. In der Wüste ist es trocken, sandig, heiß und es gibt nichts zu trinken. Und Wüste fühlt sich nie schön an. Wüste fühlt sich schlimm an. Und manchmal sind wir in solchen Wüstenzeiten. Und manchmal liegt es an uns, dass wir irgendwo falsch abgebogen sind, dass irgendwas ist. Und manchmal lässt Gott es einfach auch zu in unserem Leben, dass solche Zeiten da sind, dass wir trainiert werden. Ich habe mir überlegt, wie alt ich genau war, wahrscheinlich so um die 12 Jahre alt war, da war ich mit meinen Eltern in Tunesien auf Familienurlaub, meinen Eltern meiner Schwester. Und da hatten wir für 2 Tage so einen Wüstentrip gebucht, so einen 2-Tages-Ausflug in die Wüste. Und dann wurden wir abgeholt mit so einem klimatisierten Bus, war was Angenehmes im Karriere da drin. Dann sind wir so ein bisschen übers Land gefahren und dann haben wir gesehen, oh, es wird sandiger rechts und links. Und irgendwann waren wir an der Wüste da angekommen, du hast schon gesehen, die Dünen überall. Und dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen. Und es ist schon lange her, aber boom, wie wenn du gegen eine Wand trittst. Es war so abartig heiß. Ich habe im ersten Moment gedacht, kann ich überhaupt atmen? Weil aus dem klimatisierten Bus dann raus, ne? Dann ging es weiter mit den Kamelen. Dann sind wir auf Kamelen da geritten, immer Richtung der großen Sandberge da hinten. Und, ich weiß nicht, 1-2 Stunden, dann waren nur noch Sandberge um uns herum. Wir waren in der Wüste. Es war heiß, es war sandig, es war trocken und wir hatten nichts zu trinken. Wüste eben, ne? Und dann war es so, dann sind wir abgestiegen von den Kamelen und konnten da Fotos machen und so weiter. Und plötzlich, hinter einer Düne, kam ein Mann vor, der hatte einen Eimer in der Hand. Wie sich später herausstellte, in dem Eimer waren Eiswürfel und so kleine Glasflaschen. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Und ich habe gedacht, oh nein, ist die Hitze, ist das eine Fata Morgana? Aber er war echt. Und er kam auch zu uns und hat natürlich völlig überteuert diese Getränke. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist und woher. Und angeboten. Und als Familie haben wir dann eine Cola gekauft und uns geteilt. Und ich sage euch, das Gefühl in dieser Wüste, ein paar Schluck von dieser eiskalten Cola zu trinken, es war himmlisch. Es war einfach, ach, es war fantastisch. Warum erzähle ich euch das? In der Wüste muss es nicht immer sein wie in der Wüste. Es ist ja nicht normal, dass da einer vorkommt und einem gekühlte Getränke verkauft. Und wenn ich das geistlich übertrage, es ist auch bei Gott so, wenn wir geistlich in einer Wüstensituation sind, dann muss das nicht bei der Wüste bleiben. Weil Gottes Antwort auf die Wüste ist das hier. Wasser. Und dieses Wasser steht stellvertretend für die Gegenwart Gottes. Das Volk Israel war lange Zeit in der Wüste, wie wir wissen. Und die haben immer mal wieder gemurrt. Und einmal kamen sie auch zu Mose und haben gesagt, wir sind durstig, wir haben nichts zu trinken. Mose, mach was, die wollten ihn schon an den Kragen. Und Mose ging zu Gott. Und Gott hat gesagt, Mose, Da nimm den Stab gegen den Stein und dann wird Wasser rauskommen. Einfach, oder? Der Mose hat sich wahrscheinlich gedacht, mache ich dreimal täglich. Ist doch locker. Mache ich das? Nein! Das ist überhaupt nichts Normales. Aber Gott hat es zu ihm gesagt. Und Mose hat Gott vertraut. Ich glaube, es hat viel Vertrauen und Glauben bei ihm erfordert, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich nehme den Stab und ich werde den Riemen schlagen. Und das Wunder ist passiert. Es kam Wasser. Das Wasser hat ein ganzes Volk den Durst gestillt. Mitten in der Wüste. Und so ist es auch mit der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, die Gegenwart Gottes ist nicht nur dafür gemacht, dass wir sie im Gottesdienst, so wie heute, erleben. Oder im Gebetstreffen. Oder wenn du zu Hause am Anfang des Tages dir Zeit nimmst und betest. Ach, da war die Gegenwart Gottes. Nein, sie ist gemacht für unser ganzes Leben. Schon bei Adam und Eva sehen wir sind so angelegt, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott, dass wir nah bei ihm sind, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und deshalb ist die Gegenwart Gottes was ganz Kostbares. Und wir müssen aufpassen und wachsam sein, dass wir die Gegenwart Gottes nicht verwechseln mit guten Gefühlen. Das kann nicht ganz schnell mal passieren. Dann ist die Beleuchtung, die Atmosphäre, die emotionale Stimmung, das alles ist wahnsinnig wichtig, aber das alles ist überhaupt keine Voraussetzung für die Gegenwart Gottes, ihr Lieben. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann erleben wir das alles. Aber wir brauchen das nicht, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das Wort Gottes sagt uns, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und ich will es heute mal sagen, es ist wirklich wichtig, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, weil es gibt so viele Trends, es gibt so viele verschiedene Dinge, du musst das, die Gemeinde macht das und das. Hey, dann ist da noch dieser Wunsch, wir wollen unsere Umgebung erreichen, also müssen wir uns irgendwie anpassen, dass wir der Welt gefallen. Und das möchte Gott nicht. Wir sollen und wir dürfen unser Leben nicht an die Welt anpassen. Auch unsere Gottesdienste nicht, unsere Anbetung nicht und unser ganzes Leben nicht. Weil, ihr Lieben, im Wort Gottes steht, wir sind das Salz der Erde und nicht der Zuckerguss dieser Welt. Wir sollen das Salz sein. Und manchmal denken wir müssen es schön oder ein bisschen leichter machen für die Menschen aus der Welt, um sie für Gott zu gewinnen. Aber das dürfen wir nicht. Der biblische Standard, der darf nicht angepasst werden. Egal, ob es Bekehrung ist, die Apostel haben Buße gepredigt, innere Umkehr und Abkehr vom alten Leben. Die haben nicht gesagt, hey, komm einfach zu Jesus, der macht dein Leben ein bisschen besser. Es gibt diese Standards in der Bibel und die dürfen wir nicht übergehen. Weil wenn wir einfach beten, hey, komm zu Jesus, der macht es irgendwie besser, dann werden die Leute nicht umkehren innerlich. Und dann ist er stolz und im Stolz widersteht Gott. Wisst ihr, wir tun auch den Leuten um uns herum dann keinen Gefallen. Und es ist in diesen Zeiten so wichtig, die Gemeinde muss wieder zur Gemeinde werden. Wir müssen uns besinnen auf das, was im Wort Gottes steht. Und den Fokus darauf legen, wirklich nicht ansprechend und zeitgemäß zu sein, sondern der Welt das zu geben und zu präsentieren, was die Welt sucht. Und was nur wir haben. Das haben nur wir. Und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die, die, die,
lebendige Gegenwart Gottes. Und jeder, der da draußen in diesen Blocks die Gegenwart Gottes spürt, der ist fasziniert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir persönlich und auch als Gemeinde alles dafür tun, dass diese Gegenwart Gottes bei uns vorhanden ist. Weil da, wo die Gegenwart Gottes ist, da geschehen auch Zeichen und Wunder. Da geschehen echte Bekehrungen. Da geschieht echte Veränderung. Und lasst uns beten, dass wir noch mehr Hunger bekommen nach dieser echten Gegenwart Gottes. Dass wir uns ausstrecken. Und das heißt nicht, dass wir dann doppelt so viele Veranstaltungen der Gemeinde haben und was ich was alles noch machen. Das ist eine Herzenssache zuallererst. Hier fängt es an, in unserem Herzen. In der Jakobus 4, Vers 8 lesen wir: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Er ruft uns, dass wir ihm näher kommen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und nicht, dass wir ein christliches Leben in Entfernung von ihm führen. Das ist nicht der Ruf Gottes. Und dieses Hinzutreten in Gottes Gegenwart, das ist kein körperlicher Schritt. Das ist ein Schritt in unserem Herzen. Du kannst in Gottes Gegenwart kommen, in Gottes Gegenwart sein, beim Zahnarzt, wenn du mit der BVG fährst, wenn du zur Arbeit unterwegs bist, wenn du zur Schule unterwegs bist. Das ist nicht begrenzt, weil es eine Herzenssache ist. Und Gott hat keinen Preis gescheut. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir in Gottes Gegenwart kommen können. Alles, was Jesus getan hat, diente diesem einen Ziel, dass wir Gott nahe kommen können. Da ist dieser Ruf des Vaters im Himmel. Der Vater wartet auf dich und auf mich. Er hat Sehnsucht nach dir. Er steht da mit ausgestrecktem Arm. Und jeder, der ein Vater ist, der Kinder hat, der weiß, die Gegenwart vom Vater, die verändert alles. Es gibt Situationen, es kann auch geschürftes Knie sein oder sonst was. Für das Kind geht die Welt gerade unter. Es gibt gefühlt kein Morgen mehr. Und dann nimmst du das auf den Arm und Kopf an Kopf, zwei, dreimal noch wird noch geschnüffelt und dann ist schon fast wieder gut. Und so kann die Gegenwart Gottes in deinem Leben alles verändern. Für dich und für die um dich herum. Ich habe mir mal überlegt, ich habe drei große Bereiche ausgemacht, wo die Gegenwart Gottes sein kann oder sein sollte. Das erste ist die persönliche Gebetszeit, die du jeden Tag hast, am besten morgens, bevor es losgeht. Bei manchen ist es vielleicht eine Stunde, bei manchen eine halbe Stunde, vielleicht bei manchen auch zwei Stunden, bei manchen vielleicht auch fünf Minuten. Die Dauer, die blenden wir jetzt einfach mal aus. Aber diese Zeit, da kannst du die Gegenwart Gottes erleben. Das zweite ist im Gottesdienst, in einem Gebetstreffen, in einer Gemeindeveranstaltung, wo du mit anderen Gott suchst und die Gegenwart Gottes ist da. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Das ist der Alltag. Und ich will jetzt mal was demonstrieren. Ich habe hier was mitgebracht. Thomas, kannst du mal ganz kurz mir helfen? Und du darfst mal dieses weiße Blatt halten. Ich habe das zu Hause extra genau ausgerechnet. Wenn wir annehmen, das hier ist unsere ganze Zeit von einer Woche. Also das sind die ganzen Stunden von einer Woche. Dann ist das hier die Zeit, wenn du in den Hauskreis gehst, zum Gottesdienst und zum Gebetstreffen, wo du die Gegenwart Gottes im Idealfall dann erleben kann. Das hier, das zweite, das ist, wenn du jeden Morgen eine Stunde betest und eine Stunde lang die Gegenwart Gottes erlebst. So, und jetzt schau dir mal an, wie viel Platz ist da noch frei? Der Rest, das ist alles, was noch weiß ist, das ist unser Alltag. Also ist der aller, danke dir. Es wird Abstand der allergrößte Bereich. Ich würde sagen, so grob überschlagen, ja, vielleicht so 85%. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie bekommen wir die Gegenwart Gottes in unseren Alltag, in unser ganzes Leben? Weil das ist ja der, mit Abstand der größte Bereich. Was ist dafür wichtig? Und wir haben das schon oft gehört, aber es schadet nicht, diese Bibelstelle immer wieder zu lesen. Sprüche 4, Vers 23. Das Herz, dein Herz, ist die Quelle deines Lebens. Das, was in deinem Leben passiert. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ihr Lieben, jetzt ist immer wieder die Frage, haben wir diese Entschlossenheit, auf unser Herz zu achten und unser Herz zu behüten? Weil das ist wichtig, dass wir die Gegenwart Gottes erleben können. Und ich will ganz kurz, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle, von Daniel in der Löwengrube darauf eingehen. Daniel hatte diese Entschlossenheit. Er war in einem fremden Land. Er ist da aufgestiegen. Der König war im Wolkensonnen und die anderen haben es mitgekriegt. Und die haben einen Komplott gegen ihn geschmiedet. Und es hieß, es bedeutete für Daniel, er darf seinen Gott nicht mehr anbeten. Und in diesem Moment war Daniel in einem Konflikt. Was ist es mir wert? Was ist mir mein Gott wert? Was ist mir die Gegenwart Gottes? Er hat mehrmals am Tag niedergekniet, hat gebetet, hat seinen Gott gesucht. Was ist mir diese Gegenwart Gottes wert? Und die, die die Geschichte kennen, Daniel versteckt sich nicht. Er hat immer bei offenem Fenster gebetet. Hätte aus, heutzutage würden wir sagen, Mensch Daniel, mach doch das Fenster zu, das Licht aus und dann kannst du doch beten wie immer. Er hat es nicht gemacht. Weil für Daniel die Gegenwart Gottes und das, was Gott über ihn denkt, wichtiger als alles andere war und ihm die Beziehung zu Gott und die Gegenwart Gottes so wichtig war, dass er die Folgen in Kauf nahm. Und die Folgen waren heftig. Die hungrigen Löwen haben gewartet. Aber ihr wisst das, er wurde reingeworfen. Und was war da unten außer Daniel und den Löwen? Die Gegenwart Gottes. Und die Löwen haben ihn nicht verschlungen. Sie konnten ihm nichts tun. Und er kam lebendig heraus. Und wisst ihr, Daniel ist nur für Gott eingestanden. Die Gegenwart Gottes war ihm wichtiger. Er hat nicht missioniert, er hat nicht gesagt, ich muss jetzt ein Konzept entwerfen für den König, wie wir in alle Länder das Evangelium bekommen. Nein! Aber was ist passiert? Wir lesen das in Daniel 6, 27, 28. Nachdem Daniel wieder rauskam, hat der König das angeordnet. Hat gesagt, hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich, dem Gott Daniels, Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Wow! Was für eine Auswirkung das hatte, diese Entscheidung von Daniel. Dass ihm die Gegenwart Gottes wichtiger war als sein Leben. Und wisst ihr, Jesus hat gelitten, um uns zum Vater zu bringen, um uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. In 1. Petrus 3,18 steht, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Gott ruft uns in seine Nähe. Wir sind alle eingeladen. Und wir müssen nicht perfekt sein. Was für eine gute Nachricht. Er sagt, komm, der mühselig und beladen ist, der Durst hat. Matthäus 11,28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wow. Wisst ihr, ich habe auch immer mal wieder Tage. Da brauche ich Erquickung. Da brauche ich das, dass Gott, dass ich in die Gegenwart Gottes, dass ich sie spüre und dass Gott mich erquickt. Und alles ist anders. Aber er wartet auf unsere Initiative. Da steht, kommt her zu mir. In 1. Chronik 16,11 lesen wir, fragt nach dem Herrn, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Es ist Initiative von uns gefragt. Wir können nicht sagen, ja, die Gegenwart Gottes wird schon irgendwann in meinem ganzen Leben sein. Wir müssen sie suchen. Und was brauchen wir dafür? Ich habe schon gesagt, wir müssen nicht perfekt sein. Alles, was wir brauchen, ist ein wahrhaftiges Herz. Nicht ein vollkommenes Herz, sondern ein Herz, das nach der Wahrheit fragt und das nicht bewusst oder vorsätzlich Kompromisse oder Sünde akzeptiert. Das ist alles. Und Gott hat durch Jesus die Hindernisse beseitigt. Er ruft uns, er wartet auf uns. Wisst ihr, es ist ein großer Unterschied in deinem Leben, ob du sagst, boah, ich habe so viele Probleme und Nöte und deshalb bete ich. Vielleicht hilft mir ja Gott. Oder ob du sagst, Herr, ich suche dich. Ich will dich mehr kennenlernen. Und ich will dich immer und immer mehr lernen zu lieben. Dann suchst du ihn als Person. Und ich habe 5 Punkte für uns, die wichtig sind. Das sind keine Punkte, die man so abhaken kann, sondern es sind eher Prinzipien oder in welchem Bewusstsein müssen wir leben, wenn wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben wollen. Punkt Nummer 1. Hunger. Wir brauchen Hunger. Im Psalm 42, Vers 2 steht, wie ein Hirsch leckt nach Wasserbächen, so leckt meine Seele, oh Gott, nach dir. Lechzen, das ist, wenn deine Zunge, wie gerade im Moment, mein Hals ganz trocken ist. Ah, und lechzen zum Schlucken. Herrlich. Und es gibt auch noch in Psalm 63, Vers 2, eine Bibelstelle, die hat David geschrieben, als er selber in der Wüste war. Da steht, Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lächelt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Ich müsste den ersten Punkt gar nicht mehr sagen. Aber es ist die Frage an uns alle. Wie groß ist unser Hunger? Wie groß ist unser Durst nach der Gegenwart Gottes? Der zweite Punkt. Glauben. In Hebräer 11, Vers 6 steht, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Wir müssen mit Vertrauen, mit Glauben Gott suchen und wir werden. Wenn du in deinem Herzen sagst, und ich weiß, da steht es. Markus hat es im Gottesdienst gesagt. Gott, du wirst ein Belohner sein für mich. Wenn ich dich suche, ich werde dich finden. Wir brauchen Glauben. Punkt 3. Komm mit Dankbarkeit und Lob. Oder ich sage es mal anders. Lebe dankbar. Psalm 103, Vers 2, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Oh, wie schnell sind wir heute immer wieder vergesslich, oder?
Psalm 95, Vers 2, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm zujaufen.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergesslich sind.
Wir haben so viele Gründe, um dankbar zu sein. Ich habe es mir angewöhnt, wirklich in den kleinsten Dingen, sagen wir mal, ich repariere irgendwas im Haus. Manchmal klappt das nicht so, wie ich will, weil ich es einfach nicht richtig kann. Und dann sage ich, oh Herr, bitte hilf mir jetzt, ich kann es nicht. Und dann funktioniert es. Dann sage ich, danke, Herr, danke. Es sind so Kleinigkeiten. Manchmal laufe ich, was weiß ich, in unseren Garten und ich erfreue mich einfach an dem Garten. Und dann sage ich, danke, Herr. Wow, es ist so toll. Oder wenn ich mit meinem Auto hierher fahre, da habe ich manchmal so Momente, wo ich denke, wie cool, dass ich ein Auto habe. Danke, Herr. Wisst ihr, es müssen nicht die riesen Dinge immer in unserem Leben passieren, dass wir endlich mal uns ein bisschen genötigt fühlen, ein bisschen dankbar zu werden. Es gibt für jeden hier 1000 Gründe, um dankbar zu sein. Und Dankbarkeit in unserem Leben bahnt den Weg für die Gegenwart Gottes.
Punkt Nummer 4. Komm mit Ehrlichkeit und mit Liebe zur Wahrheit zu Gott. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, wir bringen unser Herz vor Gott mit ungeteiltem Herzen. Matthäus 15, Vers 8 lesen wir, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Lasst uns darauf achten, dass wenn wir anbeten und wenn wir beten, dass das, was wir zu ihm sagen, dass das hier aus unserem Herzen kommt und nicht einfach nur aus unserem Mund.
Das ist so wichtig. Der Herr sagt, gib mir dein Herz. Ich will dein Herz, nicht deine Worte, nicht deine Lieder. Und es ist eine Herausforderung, es bedarf immer wieder einer Entscheidung. Wisst ihr, das geht nicht im Vorbeigehen. Zum Beispiel, wenn wir Anbetung machen, sei es zu Hause, sei es in der Gemeinde. Hey, mach es nicht aus Gewohnheit. Oder wenn da ein cooler Beat kommt oder dein Lieblingslied und du jubelst es laut mit, oh, und es, du fühlst dich gerade so gut. Das sollte nicht unser Antrieb sein, sondern der Antrieb sollte unser Herz sein.
Versteht mich nicht falsch, wir können laut mitjubeln und ich liebe auch einen guten Beat.
Aber das soll nicht unser Antriebsgrund sein, weil dann sind wir in den Gefühlen.
Unser Herz, das ist irgendwo zu Hause in der Ecke geblieben.
Wir gehorchen seinem Wort und indem wir ihm unsere Hingabe erklären und es auch so meinen, kommen wir in die Gegenwart Gottes. Es ist eine Entscheidung. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, ihr Lieben, dann hat das auch was mit Reinigung und mit Heiligkeit zu tun.
Was? Jetzt soll ich anbeten von ganzem Herzen? Dann soll ich auch noch bereit sein, dass der mir Sachen zeigt, die mich reinigen?
Ja! Yeah! Das sollte uns da freuen. Es sollte nämlich unser Wunsch sein, ein Leben in Reinheit zu führen. Wir müssen doch jedes Mal jubeln, wenn uns der Heilige Geist sagt, Markus, da ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Bring es in Ordnung, ich helfe dir.
Nein, das ist zu schwierig.
Nein! Ja, Herr, ich möchte das, weil ich möchte in Reinheit leben. Ich möchte in der Gegenwart Gottes leben. Hey, diese Bereitschaft zur Veränderung bei dem, was er uns zeigt, die sollte bei uns sein. Und vielleicht geht es dir so. Und du denkst, okay, ja. Aber da gibt es eine Grenze. Wo ist deine Grenze? Wo ist deine Grenze, wo du sagst, ja, okay, also ich habe jetzt das und das und das aus meinem Leben ausgeräumt und das mit Gott klar gemacht, aber das ist jetzt wirklich zu viel verlangt. Das ist too much.
An diese Grenze, da will der Herr mit dir.
Diese Grenze ist ihm wichtig. Weil wisst ihr, nicht wir legen die Bedingungen fest, nicht du, nicht ich. Wollen wir ihm gefallen oder unseren eigenen Weg gehen? Und in Matthäus 5,8 lesen wir, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was für eine Verheißung! Das heißt nicht, erst wenn wir irgendwann genauso sind wie Jesus, dann können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Oh wow, das wäre schrecklich für uns.
Nein, aber wenn wir uns festlegen, Heiliger Geist, du darfst mich reinigen, du darfst zu mir reden, ich bin willig, dann ist hier die Verheißung, wir werden Gott schauen.
Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu beten, Herr, erforsche mein Herz, du darfst das und ich möchte das. Psalm 139, Vers 23 und 24, ganz bekannt. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin. Und leite mich auf den ewigen Weg. Das ist unsere Herzenseinstellung, die sich Gott von uns wünscht. Nummer 5, der letzte Punkt. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommen willst, wenn du in der Gegenwart Gottes leben willst, komm mit dem Blut Jesu. In Epheser 2, Vers 13 steht, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir sind befreit von unserer Schuld und von unserem schlechten Gewissen. Wenn du deine Schuld bei Gott ablehnst, dann ist es weg. Wir sind befreit, weil mit Schuldbewusstsein können wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber wir dürfen ohne Angst vor Verdammnis, ohne Angst vor Strafe zu ihm kommen. Das Blut von Jesus macht uns rein von aller unserer Schuld. Das bedeutet nicht, ach, dann kann ich am Montag drauf lossündigen, muss ich mir keine Mühe geben. Nein, aber wenn wir ehrlich zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. In Hebräer 4,16 steht, er tritt für uns ein, Jesus tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor den Thron Gottes kommen. Wow, ich liebe diesen Vers, ich liebe auch dieses Lied, das wir da haben zu singen. Das ist einfach so eine tolle Zusage. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Und durch das Blut von Jesus sind wir berechtigt, in die Gegenwart Gottes zu kommen und dort auch zu bleiben. Und das gilt nicht nur für einen Anbetungsgottesdienst. Wir sind berufen, ein Leben in der Gegenwart Gottes zu leben. Was für eine tolle Berufung. Was für eine tolle Zusage. Aber es liegt an uns. Ob wir uns aufmachen, ob wir die Initiative ergreifen und sagen, ja, Herr, ich will das. Und wenn du nicht genügend Hunger hast, dann bete, Herr, gib mir mehr Hunger nach deiner Gegenwart. Und ich glaube, es gibt auch immer ein Mehr. Das, was wir erlebt haben, ist nicht das Ende. Gott will tiefer mit uns gehen. Und das habe ich gedacht, das ist doch ein guter Neujahrsvorsatz. Das Abnehmen und so klappt sowieso meistens nicht. Aber das Zunehmen der Gegenwart Gottes in unserem Leben, das funktioniert, wenn wir uns aufmachen und wenn wir diese wenigen Punkte beherzigen. Herr, ich danke dir, dass du alle Voraussetzungen geschaffen hast, dass wir in deine Gegenwart kommen können und dass wir mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben leben können. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, gib du uns diesen Hunger, gib du uns dieses Durstigsein nach deiner Gegenwart. Herr, wir wollen nicht irgendwelche Dinge machen, weil wir sie einfach nur machen, sondern wir wollen dich suchen und dir begegnen. Und du hast es uns verheißen in deinem Wort. dass das möglich ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen einfach zeigst, wo die wichtigen Punkte sind. Wo wir Dinge ausräumen müssen, wo Dinge klar gemacht werden müssen. Wo Blockaden sind. Rede du, Heiliger Geist, zeig du das. Danke, Herr, dass wir dir nahe kommen dürfen. Es gibt nichts Besseres als deine Gegenwart. Nichts ist so wunderbar, nichts ist so kostbar wie deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass du uns mehr davon gibst. Dass du uns anleitest, Heiliger Geist. Dass gerade auch der große Bereich Alltag erfüllt ist von deiner Gegenwart. Mehr und mehr. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du uns veränderst und wir wollen auch da Ja dazu sagen. Da, wo du uns in Reinheit führen möchtest. Da, wo unsere Herzensmotivationen verändert werden. Wirke du an uns. Und Herr, wir danken dir für deine große Geduld mit uns. Du bist so ein guter Gott. Amen.